Wenn man von Gott spricht, dann stellen sich die meisten Menschen ein männliches Wesen vor, das, am Beispiel von alten Überlieferungen, auf einem Thron sitzend, mit langen weißen Haaren und Bart, ernst und nicht minder furchteinflößend, die Weltengeschicke lenkt. Mittlerweile gibt es ja eine nicht unbedeutende Gruppe von Frauen, die sich dafür einsetzt, bedingt durch die schon seit ewigen Zeiten von Männern dominierte Kirche, dass endlich ein Ausgleich geschaffen wird und sowohl Frauen wie Männer in den Kirchen gleichberechtigte Aufgaben wahrnehmen können und dürfen. Gott ist Feministin. So jedenfalls heißt der Titel eines Buches von der Pastorin Mira Ungewitter, die sich unter anderem die Frage stellt, ob es nicht sein könnte, dass Männer bei Bibelübersetzungen ständig Übersetzungsfehler machen, selbstverständlich nur aus Versehen. Doch die Bibel kennt mehr Geschlechter als nur Mann und Frau, sagt Stefan Schorsch, Professor für Bibelwissenschaft an der Universität in Halle. Im zweiten Kapitel der Genesis heißt es, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Erst als Gott dem Wesen eine ganze Seite entnimmt und nicht nur eine Rippe, wie meist übersetzt wird, entstehen Mann und Frau. Oder wie Luther es übersetzte, Mann und Männin. Das Wesen vorher war offenbar androgyn, intersexuell oder kannte überhaupt kein Geschlecht, da es nahezu mit allem verbunden und eins war. Auch rabbinische Texte aus der jüdischen Religion zeigen, dass man sehr wohl wusste, dass es Menschen gibt, deren Geschlecht nicht eindeutig zu bestimmen ist. Diese wurden mit dem griechischen Wort Androgynos bezeichnet. Und selbst der Mystiker, Theologe und Philosoph Meister Eckhart unterschied zwischen Gott und Gottheit. Der Seelengrund sei nicht wie alles Geschöpfte von Gott erschaffen, sondern göttlich und ungeschaffen. Im Seelengrund sei die Gottheit stets unmittelbar anwesend. In einem Vergleich mit Himmel und Erde versuchte er zu beschreiben, dass die Gottheit noch weit über Gott stehe. Daher sei es wichtig, bei Gott nicht stehen zu bleiben, sondern durchzubrechen zur Gottheit. Die Gottheit sei der überpersönliche Aspekt der göttlichen Gesamtwirklichkeit. Um es nicht noch komplizierter zu machen, könnte man vielleicht mit einfachen Worten sagen, dass all diese Überlegungen und Betrachtungen menschengemacht und Versuche sind, etwas in Sprache, Schrift oder Bild auszudrücken, was für den Verstand nicht mehr erklärbar ist. Womöglich geht es jenen himmlischen Wesen überhaupt nicht um die Bestimmung irgendeines Geschlechts, da sie das nicht kennen und es keinerlei Relevanz für sie hat. Erst durch die Trennung, die Abspaltung von der himmlischen Welt, können die zu Menschen gewordenen Wesen die Gegensätze der irdischen Welt erfahren, Erkenntnisse gewinnen und damit das nie verlorene Einssein in einem neuen Bewusstsein wieder erleben und sich neu rückverbinden. Aber Vorsicht! Je komplizierter wir Menschen es uns machen, desto mehr neigen wir auch dazu, aus einstmaligen Überlegungen und Betrachtungen Lehren, Dogmen oder Weltanschauungen zu schaffen, die nichts anderes mehr zulassen. Am allerwenigsten das, was das eigene Dogma in Frage stellen könnte. Wer aber nichts mehr zulassen kann, wird einseitig, fanatisch und nicht selten gewaltbereit. Dass die Götter oder Göttinnen im Himmel auch Humor haben und nicht zuletzt durch diese durchaus menschliche Eigenschaft die einstmalige Harmonie im Himmel wiederherstellen können, hören wir nun in der märchenhaften Geschichte »Der Kirschkern der Götter« oder »Wie der Karneol auf die Erde kam«. Einst hatten die Götter im Himmel einen besonderen Baum mit großen, wohlschmeckenden Früchten. Dieser Baum ähnelte einem Kirschbaum, so wie man ihn auf der Erde findet. Was für eine Freude war es doch für die Götter, diese wohlschmeckenden Kirschen zu verzehren. Sie lagen dabei ganz entspannt auf der großen Himmelswiese, streckten ihre langen Götterbeine aus, blinzelten zufrieden in die unendlichen Weiten des Universums hinein und genossen so inniglich den Wohlgeschmack dieser Götterspeise. So vergaßen sie alle Sorgen um sich herum, insbesondere jene mit den Menschen. Doch eines trübte dieses kulinarische Gemeinschaftsgelage. Je leidenschaftlicher sie sich dem Verzehr dieser Leckereien hingaben, desto unangenehmer wurden die Spätfolgen jener Völlerei. Beim Genuss dieser wohlschmeckenden Früchte vergaßen sie, die fleischfarbenen Kerne auszuspucken. Auch sie wanderten gemeinsam mit dem Fruchtfleisch in das göttliche Innere. Das wiederum bereitete ihnen auf Dauer unangenehme Bauchschmerzen, von denen sie sich nur durch ausgiebiges Entblähen befreien konnten, was im Himmel übrigens verheerende Stürme auslöste. Aber wo ein Mangel ist, da ist auch die Lösung nicht weit. Das jedenfalls war der Grundsatz der Götter. Und so unterließen sie es immer häufiger, die Kirschkerne hinunterzuschlucken, sondern spuckten sie mit kindlicher Begeisterung, kunstvoll und in weiten Bögen im Himmel umher. Das war ein Spaß. Ja, sie organisierten sogar Wettbewerbe, und wer von den Göttern am weitesten die Kerne spucken konnte, der war natürlich Sieger und erhielt selbstverständlich den göttlichen Himmelspokal für Weitspucker. Nun, jede Lösung bringt offenbar auch das nächste Problem mit sich, und das ist im Himmel anscheinend nicht anders als auf der Erde. Über das Umhergespucke und die befreiten Winde der Götter ärgerten sich besonders die Göttinnen. Wie kann man in Harmonie und Freude leben, wenn man ständig unangenehme Düfte in der göttlichen Nase hat und über unzählige fleischfarbene Steine stolpert, die nun mittlerweile die ganze Himmelswiese bedeckten? Kurzerhand gingen sie zu den Göttern und stellten ihnen ein Ultimatum. Entweder ihr verlasst den Himmel oder hört endlich mit dem Herumgespucke und Furzen auf. Da war guter Rat teuer, denn was wäre ein Himmel ohne die Götter? Eben nur halb, denn auch hier gilt wie überall, dass nur beide gemeinsam und vereint die Weltengeschicke weise und in Liebe lenken konnten. Nun, wer die göttliche Inspiration auf Erden kennt, weiß, dass sie auch hier gleich eine Idee zur Lösung dieses Problems bereit hatten. Die Götter gingen ans Ende der Himmelskuppel, dort, wo sie auf die Erde zu den Menschen hinabschauen konnten. Hier aßen sie ihre Früchte und die Steine spuckten sie hinunter zu den Menschen. Der Himmel blieb dabei sauber, und wenn die Menschen einen dieser fleischfarbenen Steine fanden, dann spürten sie die himmlische Heilkraft, die von diesem Stein ausging. So hatten die Götter gleich zwei Engel mit einer Klappe gefangen. Der Himmel und die Luft blieben sauber und göttlich rein, und die Göttinnen waren zufrieden, denn nun war die himmlische Ordnung und Harmonie wiederhergestellt. Diese für alle vorteilhafte göttliche Fügung wirkte sich alsdann auch äußerst positiv auf das leidenschaftliche Liebesleben zwischen den göttlichen Geschlechtern aus. Und wenn doch wieder einmal zufällig ein Gott einen solchen Stein verschluckt hatte und er zu seiner Erleichterung einen himmlischen Pups von sich gab, dann kam es auf der Erde zu einem kleinen Sturm, der mehr eine reinigende Wirkung auf die Natur hatte, als dass er ihr oder dem Menschen schadete. Die Menschen aber nannten diesen Kirschstein der Götter Karneol und verehrten seine wundersamen Heilkräfte bis auf den heutigen Tag. Insbesondere die positive Ausstrahlung auf die Lebensfreude, den Sinn für das Schöne und die leidenschaftliche Liebe der Menschen untereinander.